Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundem Interesse, dem Podcast, in dem es um die das Gleichgewicht im Leben und die Balance geht und natürlich um ein paar Versprecher hier und da. Das passiert schon mal, das müsst ihr uns ein bisschen nachsehen. Auf jeden Fall begrüßen wir euch aufs Allerherzlichste auch diese Woche wieder an den Empfangsgeräten. Wir, das sind wie fast jede Woche, auf der einen Seite ich bin Stefan, ich bin Entwickler aus Berlin und mir gegenüber sitzt.
Hi, ich bin Max, bin auch aus Berlin, bin Lehrer für Sport und Geschichte und Trainer im Sportbereich, Bewegungslehrer könnte man sagen, Begleiter von Entwicklungen und so, Geschichten. Mhm. Fast jede Woche, jeden Monat.
Ja,
wahrscheinlich, genau.
Genau.
Oder machst du etwa noch einen Podcast ohne mich?
Nein, das nicht, aber heute geht es ja um ein Thema, was eventuell auch ein bisschen geschichtlich eingegangen ist, soll man sagen. Wir wissen, alle 5 Jahre oder so wird das geupdatet. Mhm. Und zwar geht es um die Ernährungspyramide, die jetzt in den Vereinigten Staaten rausgekommen ist. Max hat recherchiert, sich die Details angeschaut und da wollen wir heute mal ein bisschen reingucken. Seit dem 7.1. ist das Ding da und leitet viele Amerikanerinnen und Amerikaner durch die Ernährung, mehr oder weniger. Und wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, weil es da ein paar, dubiose oder zu unserem bisherigen oder bis auch zu der bisherigen Ernährung der Amerikaner sehr unterschiedlichen Ernährungsweise geht. Ne? Das heißt, wir schauen da heute mal ein bisschen rein, ein bisschen wohlwollend, ein bisschen kritisch, ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, durchwachsen.
Analytisch.
Nicht? Analytisch. Wir wollen da jetzt auch gar nicht irgendwie in irgendeine Clickbait oder irgendwie in eine Sparte reinstechen, wie, oh, das ist alles Quatsch oder das ist alles super, sondern, also, wir stellen uns einfach auf die Seite der Wissenschaft sozusagen, gucken mal ein bisschen rauf, wie sieht das aus.
So gut wir können zumindest.
So gut wir das können, so gut Max das kann. das bedeutet, wir müssen natürlich am Anfang erstmal gucken, was ist das Ding denn überhaupt. Für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, es ist eine Pyramide, die in dem Fall auf dem Kopf steht. Das hat man vielleicht in irgendeiner Schlagzeile auch schon gelesen.
Ne? Genau, wollen wir noch ganz kurz sagen, wer die genau rausgebracht hat? Oder wolltest du das danach?
Bitte, bitte.
Genau, also die hat ja für Aufsehen gesorgt, sag ich mal, weil sie, wie du schon sagst, auf dem Kopf steht und so ein paar Neuerungen hat, die man bisher nicht so kannte. Dadurch hat es vielleicht die oder der andere schon mal mitbekommen. Und das war jetzt ein schöner Anlass für uns, einfach nochmal auch weiter über Ernährung zu sprechen. Mhm. Egal, was jetzt dabei rauskommt bei dieser Pyramide, kann man aus der Folge natürlich auch wieder einiges über Ernährung lernen, hoffentlich. Und zur Einordnung, also diese Pyramide, du hast es ja schon gesagt, zum Anfang des Jahres, am 7. Januar, hat das US Department of Health and Human Services oder zusammen mit dem US Department of Agriculture diese neuen Ernährungsempfehlungen für die USA rausgegeben. Du hast auch schon gesagt, alle 5 Jahre. Und das ist immer eine zentrale Grundlage für auch die ernährungspolitischen Maßnahmen in den USA. Das heißt, es hat also auch so eine gewisse Lenkungswirkung. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie sieht die aus? Mhm. Vielleicht kann ja, wenn ihr es genauer wissen wollt, könnt ihr das parallel irgendwie vielleicht auf dem Handy oder so aufrufen. Ansonsten wird Stefan das mit wunderschönen Worten malen, sodass ihr sozusagen auch folgen können, wenn ihr nur zuhört.
Richtig. In eurem Geist soll jetzt also eine Pyramide entstehen, die auf dem Kopf steht. Das heißt, die Spitze ist unten, oben ist eine richtig breite Fläche. Und man kann sich vorstellen, die Hauptbestandteile sind oben an der breiten Seite und dann nach unten wird es immer weniger. Und wenn man sich das oben anschaut, dann sind dort halt vor allen Dingen proteinhaltige und Lebensmittel wie Fleisch, rotes Fleisch, aber auch Hähnchen, Käse, Milch, Lachs, also Fisch ist hier abgebildet, Eier, Avocado, Öl, solche recht fettigen Sachen. Und daneben, das ist sozusagen die eine Hälfte der langen der langen Seite. Die andere Hälfte sind Früchte und Gemüse. Da ist dann Brokkoli abgebildet, ganz oben in der Mitte, oder Tomaten, Karotten, einen Kürbis, Salat und so weiter. Und wenn man dann weiter runter geht, dann kommt halt so ein bisschen Obst dazu auf der Gemüseseite. Da sind dann halt Orangen zu sehen, Bananen oder Weintrauben. Und auf der anderen Seite unter dem Fleisch und dem Fisch sieht man dann sowas wie Shrimps oder Nüsse, Butter, Joghurt mit, ja, auch Nüssen drinne, sowas. Und ganz, ganz unten an der Spitze sind dann sozusagen Vollkornsachen. Das sind dann, halt Vollkornbrot oder alles Mögliche an Getreide sozusagen wird da zusammengefasst. Was bedeutet, dass, man die Ernährung doch größtenteils bitte auf Protein und fettreiche Kost plus Gemüse und Obst umändern soll. Und das ist so ein bisschen die Idee, an der man sich langhangeln kann und dann solche kohlenhydratreicheren Dinge wie Vollkorn oder ja irgendwelche anderen Körner oder Mehl, sowas, Brötchen, Brot, dann reduzieren soll. Ja, das ist so ein bisschen die gesamte Idee. Warum das jetzt so komisch ist oder warum das so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist eben, weil das genau andersrum ist, als es vorher war. Man hatte halt vorher gedacht, ja, also so Fette und Fleisch eher weniger, natürlich auch Gemüse und so weiter, aber der ganze Vollkorn und diese Körner sozusagen, die waren wirklich größer repräsentiert. Genau. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie kommt das nun? Ne? Oder was genau ist da jetzt der Unterschied zu vielleicht was wir in Deutschland haben? Wir haben in Deutschland im Vergleich zu US Department for Health and Human Resources oder Services, haben wir ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wo wir uns orientieren können, was wir essen. Wir haben auch die World Health Organization, wobei ich glaube, die nicht so richtig eine Guideline oder eine Pyramide malt, sondern die macht mehr so, mehr vagere oder gröbere Angaben, was gesund ist und was nicht gesund ist. Und die Details davon weiß Max natürlich viel besser als ich. Und deswegen kann man sich jetzt fragen, wie kommt denn das, dass man da jetzt so viel Fleisch und so viel Fette Sachen so präsent in die Ernährung steckt und die kohlenhydratreicheren Sachen dann so viel zurückzieht? Und ist das gesund? Macht das Sinn in der Kombination? Und wenn ja, wieso und warum nicht?
Also das Spannende ist ja erstmal auch, du hast jetzt schon gesagt, die Getreide erscheinen dir sehr zurückgefahren, ne? Hast du gesagt, vollkommen Getreide. Das ist nämlich sehr interessant, weil es gibt natürlich nicht nur dieses Bild, sondern die bringen natürlich dazu auch eine Schrift raus, ja, wo viele Erklärungen und Details drin vorkommen. Und entgegen dieser Darstellung, die dann genauso wirkt, wie du es beschrieben hast, ist tatsächlich eigentlich in den schriftlichen Empfehlungen auch 2 bis 4 Portionen Getreide pro Tag empfohlen. Mhm. Das heißt also, diese Grafik scheint so ein bisschen irreführend zu sein. Da können wir vielleicht dann nochmal bei der Kritik so ein bisschen drauf eingehen. Ne? Aber grundsätzlich ist es erstmal so, wie du beschrieben hast, und die bricht halt mit den klassischen Modellen von bisher. Was ja erstmal nicht schlimm ist, dass man neue Darstellungsform versucht zu wählen, aber normalerweise hat man eigentlich nicht diese invertierte Pyramide, sondern normale Pyramide. Ja. Beziehungsweise die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ja mittlerweile den Ernährungskreis. Das ist ja gar keine Pyramide mehr wie früher. Und du hast auch schon richtig beschrieben, so, die fassen das so in 3 große Gruppen zusammen. So Proteine, Milchprodukte, Fette, dann Obst und Gemüse und das Getreide auf der anderen Seite. Ne? Und hast ja auch schon beschrieben, was quasi besondere Stellung einnimmt. Und da werden noch zentrale Botschaften in dem Schriftlichen mit vermittelt. Da gibt es dann natürlich auch noch mal weiterführende Empfehlungen für spezielle Gruppen. Kinder, Jugendliche, Schwangere, stillende Menschen mit chronischen Erkrankungen und so weiter. Aber diese Pyramide soll trotzdem für alle so diese Basis bilden. Und eine große Kernbotschaft ist mitvermittelt in den schriftlichen Empfehlungen. Und zwar eat real food, also ist ja richtiges Essen oder ja.
Unprozessiert.
Oh, genau, also das wäre jetzt die, genau, wo wir dann drauf hinaus wollen.
Ne?
Das sieht man ja auch in der Pyramide. Wir haben hier eigentlich sehr viel, ja, eigentlich gar kein so richtig prozessiertes, also sagen wir mal hochverarbeitetes Lebensmittel mit dabei. Und das kann auch ein Grund sein, warum quasi hier dieses Fleisch auch noch mal so ein bisschen mit abgebildet ist, wo du dich ja schon gefragt hast, ist das jetzt eine Rückkehr zu früheren Zeiten, weil man ja eigentlich bei den sonstigen Empfehlungen Deutsche Gesellschaft für Ernährung und auch in den USA und so vorher sozusagen das eigentlich eher zurückgefahren hatte.
Ja.
Genau.
Ich frage mich auch, ist das eine politische Entscheidung?
Genau, da können wir vielleicht teilweise am Ende tatsächlich nochmal drauf eingehen, ne? Weil woran das liegen könnte, können wir natürlich nur mutmaßen.
Ja.
Aber es gibt schon so vielleicht mögliche Erklärungen. Ja, fangen wir doch mal vielleicht an. Was findest du denn gut in der Pyramide, bevor ich irgendwie was sage?
Ja, natürlich. Also gut ist auch total in Einklang mit dem, was wir hier in unserem Podcast postuliert haben und immer postulieren. Viele Gemüse, Früchte, komplett, was du gesagt hast, echtes Essen. Dinge, die so in der Natur wachsen oder vorkommen, solltest du viel essen. Das nimmt hier, sagen wir mal, nicht ganz, vielleicht ein Drittel der Pyramide ein. Das finde ich total, also macht für mich Sinn, ne? Dass man dann die entsprechenden Fette und anderen Stoffe aus zum Beispiel Lachs oder Ölen, hier ist auch eine Avocado abgebildet, solche Sachen, bekommt Käse, finde ich auch sinnvoll. Was mich irritiert, ist der große Anteil an rotem Fleisch vor allen Dingen und an Hähnchen. Das sind so die zwei Sachen, wo ich denke, oh, das ist jetzt ein bisschen komisch.
Genau, also bei dem Positiven auf jeden Fall, das, was du gesagt hast, auch Betonung auf Gemüse, Obst, gesunde Fette, kann man klar erkennen und das ist auf jeden Fall eine gute Richtschnur, ne? Weil die Empfehlung für die Aufnahme von Obst und Gemüse und gesunden Fetten passt super zu den Erkenntnissen über Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort. Was ich hier auch besonders gut finde, ist, dass im Prinzip erstmal das Gemüse an den breitesten Teil sozusagen der Pyramide auch gezeigt wird, also eine gewisse Dominanz hat gegenüber dem Obst, was auch nochmal eingeteilt ist, so ein bisschen gefühlt nach dem Zuckergehalt von dem Obst selber. Obst ist ja kohlenhydrathaltig, hat ja Zucker, was insofern erstmal nicht schlimm ist. Man kann ja, der Körper braucht ja auch Kohlenhydrate und Zuckerformen, Glucose, Fructose und so weiter, aber sozusagen, wenn ich jetzt nur rein Obst essen würde, ja, dann könnte das natürlich theoretisch auch kritisch sein, aber so im Obst selber haben wir eine Ballaststoffstruktur, die das sozusagen für unseren Körper, ich sag mal, irgendwie verträglicher macht, weil das nicht so ins Blut gleich reinströmt, der Zucker, sondern das muss erstmal alles aufgespalten werden und wird sozusagen verträglicher aufgenommen, könnte man kurz gesagt
ausdrücken. Genau, vielleicht kurz zum Bild, ne? Wir haben da der Teil, der die Früchte zeigt, das sind oben sozusagen Beeren, einen Apfel. Ich würde jetzt sagen, das ist auch eine Kartoffel, die dazwischen liegt, ne? Das ist gerade ein bisschen unklar. Aber Weintrauben und ganz unten Bananen mit wirklich kohlenhydratreichen viel Zucker, was in dieser Frucht an sich
drin ist. Eine Banane ist trotzdem gesund, ne? Aber es macht schon Sinn, sie gegenüber den anderen so ein bisschen weiter nach unten zu packen, um zu zeigen, ey, das gehört zur Ernährung dazu. Aber von den anderen hast du da gehört ein bisschen mehr essen. Ja. Und was ich auch gut finde, ist, dass da das Beerenobst einen Zug gefunden hat. Beeren ja sehr gesund, antioxidativ, ganz viele tolle Inhaltsstoffe, die sehr gesund sind. Ja, und das passt schon vom Anteil auch sehr gut da. Da kann man auf jeden Fall sich schon ganz gut dran orientieren. Und genau, ansonsten ist natürlich auch besonders schön, dass wir diesen Fokus haben auf ja, Zuckerreduktion und unverarbeitete Lebensmittel, wobei man das natürlich auch ein bisschen einordnen muss. Das heißt jetzt nicht, dass jedes verarbeitete Lebensmittel irgendwie Gift ist oder sowas, sondern man hat ja auch bei diesen Lebensmitteln teilweise Verarbeitungswege. Ja, also so ein Butter oder sowas ist ja auch irgendwo verarbeitet worden. Gemüse brät man sich an, kocht es, wie auch immer. Mhm. Ja, da sind ja auch Verarbeitungswege, aber was damit ja gemeint ist, ist, dass wenn wir sozusagen Lebensmittel haben, Riegel oder Fertiggerichte und so weiter, ist jetzt auch nicht, fällt man nicht gleich tot um, kann auch, ist unterschiedlich zu bewerten, je nachdem, wie es sich in meine Gesamternährung einordnet. Mhm. Aber den Fokus darauf zu legen, zu sagen, okay, pass mal auf, Gemüse, Obst oder auch Fisch und Getreide, kommen wir ja noch zu. Aber dass man sozusagen sich erstmal daran orientiert, das nicht immer zu stark zu verarbeiten oder das einfach fertig zu kaufen, sondern wenn dann lieber es zu benutzen, um es selber zu verarbeiten in einem Kochprozess, das macht schon erstmal Sinn und ist erstmal positiv, auch wenn wir auch schon mal festgestellt haben, dass es wohl so ist, dass in einem isokalorischen Setting Zucker ja gar nicht so große Probleme anrichtet, wie man vielleicht denken könnte.
Was bedeutet isokalorisch?
Wenn ich quasi nicht zu oder abnehme mit dem, was, also wenn ich genauso viel zu mir nehme, wie ich verbrauche und da vielleicht einen Zuckeranteil habe, der gegebenenfalls zu hoch erscheint, aber in meine Gesamternährung das so gut reinpasst, dass es offenbar gut verwertet wird, scheint es gar nicht so wild zu sein. So, ja. Aber trotzdem macht es natürlich Sinn für die Gesamtbevölkerung zu sagen, okay, Zuckeranteil eher versuchen zu reduzieren. Ja, oder sagen wir mal den zugesetzten Zuckeranteil. Ja. Ja, wir haben ja schon gesagt, Obst enthält natürlich naturgemäß auch Zucker. Deswegen ist das ja gegenüber Gemüse hier auch ein bisschen herabgesetzt. Aber dieser Zucker ist, wie gesagt, in Ballaststoffen drin. Da kann, ich kann gar nicht so viele Äpfel essen, wie ich quasi Limos trinken könnte, zum Beispiel. Ja, also schon allein dadurch ist die Gefahr des Überkonsums von Zucker, wenn ich richtiges Obst esse, schon mal reduziert. Ne? Genau, also dann sagen wir mal, Betonung auf ultraverarbeitete Lebensmittel runter, das ist gut, kann man auf jeden Fall auch unterstreichen und
wurde, ist positiv. Wurde, glaube ich, in den Veröffentlichungen, unter anderem auch vor allen Dingen für Kinder, tatsächlich fast ausgeschlossen. Jetzt muss man sehen, in den USA gibt es ja halt eine ziemlich hohe Übergewichtsanteil in der Bevölkerung. Das heißt, dass diese Lenkungswirkung von so einer Pyramide muss auch irgendwie immer in diese Bevölkerung passen. Wenn man jetzt sagt, okay, Kinder, keine Süßigkeiten mehr, keine verarbeiteten Lebensmittel und so weiter, muss man irgendwas anderes anbieten. Beziehungsweise könnte sagen, ja, nimmt Obst, nimmt Gemüse, nimmt das. Aber so komplett aus den Köpfen kriegst du es sowieso nicht. Ja. Auch wenn es jetzt in dieser Pyramide quasi gar nicht drin ist und nicht empfohlen wird sozusagen, bleibt es weiterhin da. Das ist auch dieses, was du meinst. Das ist halt irgendwie nicht so dogmatisch zu sehen und muss da ein bisschen gucken, dass es ins Gesamtbild passt und dass die Ernährung, wie sie bisher war und vielleicht auch bei einigen zu viel Zucker enthalten hat, passt dann halt, wenn man sich grob nach dieser Pyramide richtet, zumindest jetzt erstmal auf den Gemüse- und Obstanteil, passt das weiterhin rein.
Genau. So. Vor allem, weil Obst ja auch, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, natürlich auch an sich dann auch gesundheitliche positive Effekte hat durch die Nährstoffe, die da einfach auch drin sind, die ich dann ja kriege im Vergleich zu einer Süßigkeit sonst. Ne?
Ja, kommen wir doch mal zu der Fleisch- und Fettseite, Max. Was sagst du denn dazu?
Genau, also das ist jetzt ein bisschen überraschend für alle gewesen, vor allem auch, weil in den schriftlichen Empfehlungen die Proteinzufuhr einen großen Sprung gemacht hat. Also die ist normalerweise bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gewesen und der zum Beispiel in anderen Ernährungsgesellschaften wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch. Und jetzt haben die hier in Amerika einen Sprung auf bis zu 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag gemacht. Das ist so ein bisschen kontrovers. Also Obwohl wir ja eigentlich auch immer für eine höhere Proteinzufuhr werben. Mhm. Nun muss man aber erstmal so auf die Arbeit von so einen Gesellschaften ganz kurz, vielleicht mal kurz raufschauen. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, deren Aufgabe ist ja auch, die ganze Evidenz zu überblicken und dann für die Gesamtgesellschaft machbare Empfehlungen herauszugeben. Und das muss sozusagen möglichst gut abgesichert sein, was die an Empfehlungen, weil es ja für alle Menschen machbar, praktikabel und gesund sein soll, sich daran orientieren. Und diese starke Proteinzufuhr für alle Gruppen hat eigentlich noch nicht so eine klare Evidenz in der Wissenschaft. Was ich jetzt aus der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja genau quasi diese Evidenz prüft, zum Beispiel, und auch von anderen Fachexperten mitbekommen habe. Und deswegen ist dieser Sprung auf das Doppelte der Proteinzufuhr relativ kontrovers, weil man sagt, dass für gesunde Erwachsene ohne spezifische Trainingsziele oder besonders gesundheitliche Anforderungen es eigentlich keinen wirklich starken wissenschaftlichen Konsens dafür gibt, die solche hohen Werte dann untermauern.
Untermauern im Sinne von, das ist gut.
Ja, untermauern, dass es sogar sicher ist und so weiter, theoretisch. Ne?
Okay.
Und es besteht das Risiko, dass quasi diese zusätzlichen Proteine dann eventuell ungenutzt bleiben, weil ich ja gar nicht trainiere, und dann eigentlich wieder einen Kalorienüberschuss begünstigen. Sodass ich, ja, also alles, was dann nicht in Muskeln umgebaut wird, wird dann quasi ist ein Kalorienüberschuss und wird dann in Fettgewebe umgewandelt.
Ach so.
Und das begünstigt dann wieder die Adipositas.
Ich dachte, dass Eiweiß oder Proteine sind sehr schwierig in Fett umzusetzen im Vergleich zu Kohlenhydraten.
Wenn sie da sind, also wenn sie schon umgesetzt sind, aber wenn sie als Kalorien reinkommen, auch natürlich noch schwieriger. Mhm. Aber Überschuss muss ja irgendwo hin, sozusagen. Und die Lagerung bei uns in unserem Körper ist immer Fettgewebe.
Aha.
Und natürlich ist es trotzdem so, das kann man vielleicht auch nochmal positiv anmerken, dass natürlich Eiweiß ja auch einen Sättigungseffekt hat, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Deswegen empfehlen wir ja auch eine eiweißbetonte Ernährung. Und ich persönlich jetzt würde auch sagen, man kann auch über die 0,8 Gramm, Kilogramm Körpergewicht in den meisten Fällen essen. Auch durchaus bei 1,6 würde ich jetzt bei vielen auch noch sagen, persönlich. Vor allem, wenn man halt einen gesunden Lebensstil, also den Training mit Bewegung und Training sozusagen ergänzenden Lebensstil fährt. Aber das ist quasi die Kritik hier an der Stelle, dass eigentlich die Evidenz dafür noch nicht so stark ist. Ja. Und auch, genau, jetzt hast du ja noch angesprochen, die Proteinquellen. Und das ist eigentlich dann der vielleicht noch der von mir der größere Kritikpunkt. Dann zeigen eigentlich wieder eine widersprüchliche Widerspruch zwischen Darstellung in dem Bild und der schriftlichen Empfehlung. Und zwar wird eigentlich empfohlen, eine große Vielfalt an pflanzlichen und tierischen Proteinquellen zu wählen, also quasi sehr vielfältig zu essen. Das finde ich eigentlich wieder ganz gut. Also Eier, Geflügel, Fisch und auch anderes Fleisch neben Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Sojaprodukten und so weiter. Aber in der Pyramide zu sehen, dominiert ja eigentlich dieses Hähnchen und das rote Fleisch und so weiter. Hülsenfrüchte habe ich jetzt gar nicht entdeckt, du?
Nee,
das genau. Ist, und andere Proteinquellen, pflanzliche Proteinquellen, Nüsse, Samen, irgendwie, da sind ein paar zu sehen.
Ja.
Genau, aber Hülsenfrüchte fehlen dann doch schon deutlich.
Ja, die sind nicht so wirklich, also ja, Nüsse, okay. Ne? Ich weiß nicht, ob grüne Bohnen irgendwie.
Ja, Bohnen also ja, okay, zählen, so, doch, ne? Hülsenfrüchte haben wir dann. Mit den so Bohnen haben wir dabei. Und ein paar Erbsen vielleicht.
Ja.
Wenn das da so eine Erbsentüte sein soll, das eine.
Vielleicht. Ja, mhm. Doch, ja.
Aber also dominant, es ja, ist Erbsen. Nicht so dominant. Ne? Und eigentlich gehen ja die Empfehlungen eher zu einer pflanzenbetonten Ernährung, was man aus der Wissenschaft also rauslesen kann. Da sind wir ja auch in unseren Empfehlungen da wenig radikal und sagen auch, Fleischkonsum ist in dem reduzierten Maße in Ordnung, weil es Proteine liefert. Die könnte man theoretisch auch woanders herkriegen, ja, aber es liefert auch nochmal andere Nährstoffe, Carninutrients, wie Taurin, Carnitin und solche Geschichten, die ich nur im Fleisch habe, oder auch wichtige Mineralstoffe, sodass man, wenn man das jetzt nicht ständig isst, sondern, ja, unsere Empfehlung war ja vielleicht dann mal eine größere Fleischquelle, wie so ein Steak oder was weiß ich, irgendwie dann mal einmal im Monat oder sowas, ne?
Ja.
Und die Wurst sozusagen, die man sich sonst auf die Stulle macht, streichen, das ist ja hier auch nicht drauf. Das ist auch schon mal ganz gut, ne? Aber hier macht es so den Anschein, als wäre das sozusagen ein tägliches Begleitobjekt der Ernährung. Und davon geht eigentlich die Wissenschaft, was ich so mitbekomme, deutlich weg. Ja.
Ja.
Und eher mit hin zu einer pflanzenbetonten Ernährung.
Das ist auch in dem Bild sehr prominent dargestellt. Ne? Mhm. Man hat in der Mitte, ganz oben, es ragt sogar so ein bisschen raus, so ein komplett gebratenes oder geröstetes Hähnchen. Komplett.
Bräuler.
Ne? Bräuler. Und die daneben ist direkt einen Brokkoli, der ist ein bisschen kleiner und so ein bisschen versteckt quasi schon. Da hinten sind so die Erbsen und dann gucken so ein paar Möhrchen raus. Das ist einfach von der Bildkomposition wirklich zieht's einen dahin, also zum Fleisch, ne? Und genauso liegt so ein T-Bone Steak oder was das ist, halt direkt daneben. Ist auch größer als der Käse, größer als der Lachs und größer als im Prinzip alles, was drumherum ist, und deswegen wirkt das so präsent.
Ja.
Ne? Das macht es vielleicht auch irgendwie ein bisschen attraktiv für Leute, die gern sehr viel Fleisch essen, dass ich sage, oh ja, da kann ich mich jetzt irgendwie, ne, wenn ich, wenn ich genug Gemüse esse, dann kann ich auch richtig reinhauen auf dem Grill. So, ist ja jetzt auch bald Grillsaison wieder. Und da frage ich mich, inwieweit das tatsächlich eine Steuerungswirkung hat für hinzu, oder ob es ein Zwischenschritt ist, diese Pyramide, hin zu einer wirklich eher pflanzlichen, proteinquellenbasierten Ernährung, weil man sagt, du hattest es am Anfang gesagt, ne, man muss die Leute irgendwie mitnehmen, man muss irgendwie gucken, dass es für alle passt. Und wenn man halt, ich weiß jetzt die Statistiken nicht in den USA, aber wenn man davon ausgeht, ist jetzt rein hypothetisch, es würden sehr viele Leute dort sitzen und Fleisch essen und vor allen Dingen die Leute, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Regierung gewählt haben oder was auch immer, oder die Leute dort, dann macht es schon Sinn, das so rum hinzustellen. Ne? Und da ist dann natürlich so die Frage zwischen Idealismus und wirklich gesunder Ernährung, die du gut rausgearbeitet hast, finde ich.
Ja.
Wenn man sagt, ja, es wäre besser, wenn man das pflanzlich Quellen oder die viele diverse Quellen benutzt, statt halt Fleisch. Aber es ist jetzt nicht unbedingt schädlich per se, wenn wir sagen, wenn es, wie gesagt, auch ins Gesamtbild fasst.
Sie müssten sich ja eigentlich nur an ihre eigenen Empfehlungen halten, die sie schriftlich festhalten in der Abbildung und das vielleicht nicht ganz so dominant machen. Also auch mit den vielen Vollmilchquellen dort, so sage ich jetzt mal, Produktquellen, die hier auch so dominant groß, weit oben.
Ja.
Man könnte die ja ein bisschen reduzieren, weil so ist natürlich auch die Gefahr, dass zum Beispiel wieder der Anteil an gesättigten Fettsäuren im Konsum sehr stark ansteigt. Wir brauchen ja auch gesättigte Fettsäuren, die wir in diesen Produkten halt finden. Das ist ja nicht so, dass wir die gar nicht brauchen, aber dieser Überkonsum davon ist ja eher mit Gefahren assoziiert, gesundheitlichen Gefahren, im Sinne von Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor allem und metabolischen Erkrankungen, die damit einhergehen. Also das kardiovaskuläre Krankheitsrisiko geht deutlich nach oben, ne? Und da sagt ja die sagen die Gesellschaften ja eigentlich so, die Maximalgrenze soll so 10% gesättigte Fettsäuren sein, ja, Obergrenze. In der Darstellung wirkt das eher, wenn ich so essen würde, dass ich da drüber lande. Ja. Und wie gesagt, dann fehlen ja auch wieder vielleicht mehr die Ballaststoffe, wobei ja hier schon auch Gemüse gut betont ist, aber könnte natürlich sein, ne, wenn wir jetzt wenig auch Hülsenfrüchte und so weiter essen, dass wir dann wieder diese Präventionseffekte verlieren gegen Darmkrebs, Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wir vor allem in ja auch in Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten haben. Und die Vollkornprodukte, die ja eigentlich mit 2 bis 4 Portionen empfohlen sind in der Schrift, was gut ist, sind hier unten in der Pyramide relativ klein.
Ja.
Und es wirkt so, als sollte man davon relativ wenig essen.
Ja.
Und das wirkt, ist eigentlich schade.
Es wirkt so wie 3, 4 Reiskörner zu deinem Hähnchen. Ja. So in der Richtung. Ne? So wirkt das. Das ist natürlich richtig. Kannst du diese 2 bis 4 Portionen geschriebene Getreideportionen pro Tag einordnen bezüglich, was unsere Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder WHO ungefähr empfiehlt? Ist das ähnlich?
Boah, ja, das ist relativ ähnlich, glaube ich. Also man könnte jetzt noch mal in den Ernährungskreis reingucken von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Mhm.
Und erzähl mal.
Weil wenn das nämlich so wäre, dann wäre es ja irgendwie dann wäre es natürlich irgendwie wieder richtig, ne? Dann ist das halt tatsächlich auch keine Pyramide mehr, sondern dann wird das tatsächlich eher ein Kreis, weil man unten wieder breiter macht und dann hat man so ein holistisches Dingens. Und das ist es so?
Ich weiß es jetzt leider nicht Detail. Ich weiß nur, dass das einen großen Anteil einnimmt jetzt bei der DGE im Ernährungskreis, dass da haben wir Vollkornprodukte sind einfach sozusagen eine Basis der Ernährung letzten Endes mit dem Gemüse und dem Obst zusammen.
Ja.
Ja, vor allem das Gemüse. Gemüse, Vollkornprodukte, weil die bringen zwar natürlich Kohlenhydrate, aber Kohlenhydrate sind erstmal in den allgemeinen Ernährungsempfehlungen immer relativ präsent und die bringen quasi gesündere Kohlenhydrate an der Stelle mit rein, weil die langkettig sind im Vergleich zu den kurzkettigen von den hochprozessierten und viele Nährstoffe, Energiezufuhr passt und haben sozusagen in Studien auch immer eine gesundheitsfördernde Effektstärke sozusagen.
Mhm. Ja. Okay, das bedeutet, da würden wir jetzt sagen, okay, das wäre vielleicht auch noch eine Sache, die in diesem, zumindest in dem Bild, präsenter sein könnte.
Hm.
Ne? Es steht tatsächlich, ich meine, dort ist ein Weißbrot oder sowas abgebildet und steht tatsächlich trotzdem Vollkorn daneben.
Hm.
Il mag jetzt vielleicht ein bisschen deutsch sein, was ich sage, ne? Weil wir uns natürlich eine vielfältigere Auswahl an Brot gewöhnt sind, als in der USA sind. Aber ja, so ist das dann. Ne? Darunter ist auch eine Schale mit Reis, glaube ich. Und dann sind da so ein paar Gerstenkörner mit darunter. Ja, wirkt für mich zu sehr wie die Kirsche auf dem Eis. So, ne? Aber sei es drum, wenn man sich da jetzt so die Ernährung vorstellt, würde ich sagen, ist jetzt, also so allgemein gesehen, ist jetzt nicht das Schlechteste. Ne? Max hat gerade hier die
Pyramide, den Kreis.
Den Ernährungskreis mal aufgemacht. Ich kann den vielleicht auch noch mal kurz erzählen zwischendrin. Da sind ungefähr die Hälfte eines Kreises nimmt Gemüse ein. Das Gemüse und Obst. Ne? Richtig, richtig viel Gemüse und halt vor allen Dingen Beeren und sowas wie eine Birne, Apfel für Obst. Das würde ich sagen, ist sehr ähnlich von der Abbildung her, aber ein Drittel ist halt Vollkorn.
Mhm.
Ne? Und dann haben wir noch so ein bisschen Milch, Käse und proteinreiche Sachen, Öle und Fleisch, Butter und Fleisch, Eier und Fisch.
Ganz wenig.
Ganz, ganz wenig. Mhm. Man bezieht dann halt die Proteine, die man braucht, eher aus Samen, Nüssen und so weiter, die tatsächlich auch sehr, sehr gering hier in dem Ernährungskreis drin sind. Das Und in der Mitte ist Wasser abgebildet. Das finde ich auch sehr schön. Also als Zentrum sozusagen. Wasser und Tee, der natürlich in der Pyramide komplett fehlt.
Ja.
So ist es. Aber wie würde man denn jetzt die Gesamtkomposition der neuen Ernährungspyramide einordnen,
Max? Also die DGE schreibt selber, und also die beschäftigen sich ja nun hauptsächlich mit sowas, dass unklar ist, wie die wissenschaftliche Evidenz in diese Empfehlung übersetzt wurde. Das heißt, sie sagen eigentlich, sie verstehen nicht ganz.
Das ist schon ein ganz schöner Diss.
Genau, so. Und laut DGE jetzt, nochmal Zitat, sagt selbst die American Society of Nutrition, also die amerikanische Gesellschaft für Ernährung, die kritisiert selber auch in ihrer Stellungnahme diese Empfehlung hier ausdrücklich mit mangelnder Transparenz im Ableitungsprozess. There is a lack of transparency regarding the methods, approaches and objectives of the newly introduced scientific reviews and the time frame in which they were completed. Ja.
Das bedeutet jetzt also übersetzt, es ist alles an dem Ding ist unklar. Sie wissen nicht, wie man da hinkam. Sie wissen nicht, wo das hinführen soll. Und sie wissen auch nicht, welche wissenschaftlichen Ansätze zu diesem Ausgang geführt haben. Genau. Also im Prinzip, es ist vollkommen unklar, wie die überhaupt auf diese Pyramide kommen. Das ist ja schon mal wirklich, wirklich viel.
Das ist schon komisch,
das
ne?
Das ist wissenschaftlich für, ihr habt Quatsch gemacht.
Ja, und wenn wir uns dann nochmal vor Augen führen, dass dies die zentrale Grundlage für die ernährungspolitischen Maßnahmen sind, ist das schon ganz schön krass. Die DGE selber, aus deren Sicht, die kritisieren auch noch, dass hier Nachhaltigkeitsbedingungen nicht einbezogen wurden. Da könnte man jetzt drüber streiten, ob es eine Aufgabe ist von einer Ernährungsgesellschaft dann oder von Ernährungsempfehlungen, ob man auch die Nachhaltigkeit oder ob es eher darum geht, die optimale Ernährung für die Gesundheit zu empfehlen. Da könnte man drüber streiten. Das ist auf jeden Fall noch ein Kritikpunkt der DGE, weil halt hier Fleisch, Milchprodukte und so weiter, also tierische Produkte einfach so eine große, so einen großen Raum einnehmen, dass sie sagen, das wäre halt umwelttechnisch nachhaltigkeitsbedingt auch nicht optimal.
Ja.
Genau, aber wenn wir auf die anderen Punkte gucken und auf die Kritik, das haben wir ja auch festgestellt, wir sind ja auch ein bisschen verwirrt, wie bestimmte Empfehlungen zustande kommen oder wie die Darstellung zu den schriftlichen Empfehlungen passt. Wenn man jetzt einfach mal die Darstellung heranzieht und würde jetzt als Otto-Normalverbraucher diese heranziehen, kann man, glaube ich, damit zum großen Teil sich gesund ernähren. Es kann aber auch Nachteile geben, die vor allem in der starken Fleischbetonung und in der geringen Getreidebetonung liegen.
Ja.
Letzten Endes kann also diese Empfehlung schon irgendwo benutzt werden, kann aber auch ein bisschen in die Irre führen, weil sie ja eigentlich in ihrer Schrift es auch anders wollen, als sie es darstellen. Und sie braucht aus meiner Sicht auf jeden Fall eine individuelle und kontextbasierte Einordnung. Also man müsste sich eigentlich mit jemandem hinsetzen, der sich ein bisschen auskennt und sich nochmal genauer erklären lassen oder genauer empfehlen lassen, was man jetzt eigentlich auf Basis von seinem Alter, von seinem Gesundheitszustand, von seinem Aktivitätslevel, von seinen eigenen Präferenzen, die man hat, wie man sich da ernähren sollte.
Ja.
Natürlich ist es immer schwer, so eine generellen Empfehlung für alle herauszugeben. Ja, aber gerade deswegen hätte man da vielleicht sich noch mal umso mehr Mühe geben sollen mit der Darstellung.
Ja, es geht ja darum, genau das zu erreichen, dass man halt eine Grafik, eine einfach zu verstehende Anleitung rausgibt. Und da ist dann jetzt einfach, muss man sagen, ja, Ziel verfehlt. Ne?
Ja.
Warum
haben die es jetzt gemacht, ne? Warum das passiert?
Da kann man jetzt natürlich mutmaßen, ne? Da geht das
man
los.
Kann so ein bisschen mal mutmaßen, wir wollen nicht zu verschwörungstheoretisch werden, aber mal so ein paar kleine, also ihr müsst euch vorstellen, diese Empfehlungen werden im Prinzip gemeinsam von diesen beiden Departments gemacht, von denen wir erzählt haben, für for Agriculture, also für die, sagt man, Landwirtschaft, genau. Und for oder auf Health and Human Services. Und ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Department for Agriculture hat gleichzeitig noch den Auftrag, neben der öffentlichen Gesundheitsförderung auch die amerikanische Landwirtschaft logischerweise zu unterstützen. So. Und das kann jetzt natürlich eventuell hier so ein institutioneller Interessenkonflikt sein, der da irgendwie mit reingespielt hat. Ja, der wird wohl auch von Fachgesellschaften in den USA schon seit Jahren kritisiert, dass diese gemeinsame Aufgabe sozusagen besteht und dass dadurch eventuell bestimmte Dinge hier besonders Einzug gefunden haben, die man aus ernährungsphysiologischer Sicht vielleicht etwas reduziert hätte, wenn sie nicht zur Förderung der Landwirtschaft in den USA speziell nochmal beigetragen hätten. Denn man muss sich vorstellen, dass diese starke Hervorhebung von diesen tierischen Proteinen, Milchprodukten, fettreichen tierischen Lebensmitteln halt ganz klar korrespondieren mit den ökonomischen starken Industrien in den USA. Fleisch- und Geflügelindustrie, Milchindustrie, Futtermittel und Agrarkonzerne, die halt besonders präsent sind in den USA. Ja, und die dann natürlich zu fördern, ist die Aufgabe von diesem Department. Und wenn sie gleichzeitig sowas rausgeben, kann es vielleicht sein, dass sie es ein bisschen stärker betont haben, als die wissenschaftliche Evidenz, wie die anderen Fachgesellschaften sagen, es hergibt. Ja, hinzu kommt, dass natürlich durch die Stärke haben die auch politische Kraft, sage ich jetzt mal, ne, wenn die wirtschaftlich stark sind, diese Bereiche, haben große Bedeutung für Arbeitsplätze, für den ländlichen Raum, strategisch relevant für Exportmärkte und so weiter. Das heißt, würde man jetzt also empfehlen, das zu reduzieren, hätte das also auch direkt natürlich wirtschaftliche Auswirkungen. Und da ist natürlich vielleicht, sag mal, wir sind da ja vorsichtig, wir wollen ja wie gesagt nicht zu verschwörungstheoretisch sein, aber ich sag mal, politisch sicherer ist es, das Ganze umzudeuten, als es runterzufahren. Das heißt, anstatt ich sage, weniger, esst weniger Fleisch, sage ich, wir erhöhen die Proteinvielfalt.
Aha.
Und basteln da trotzdem sehr viel von rein in die Abbildung. Das ist zumindest ein möglicher Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum man sozusagen sich nicht so an dieser wissenschaftlichen Evidenz orientiert hat.
Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen deutsche Sicht auch ein bisschen daraus, weil wir ja hier auch eine große Debatte hatten über Fleischkonsum und vor allen Dingen halt die Bündnis 90, die Grünen haben sich ja vor allen Dingen viel eingesetzt für Tierwohl, für Nachhaltigkeit und da geht es halt darum, dass man den Fleischkonsum reduziert, aus zig guten, sinnvollen Gründen und das wurde ja hier auch teilweise sehr schlecht aufgenommen von allen Fleischliebhabern und allen Leuten,
die teilweise das politische machen. Führungskräfte bestimmter Parteien auch
sind. Ja, ja, genau. So, das ist halt also wirklich das ist halt, politischen Sprengstoff, wenn man das jetzt macht. Und deswegen denke ich, ist das gar nicht so weit hergeholt, zumindest aus dem Kontext, den wir kennen, der vielleicht in den USA gar nicht so anders ist.
Das passt auch gerade sehr in die politische Kultur in den USA.
Richtig, die so ein bisschen anti-Vogue ist, ne? Oder so dieses neuartige Zeug so ein bisschen ablehnt. Mag sein, dass es mit reingespielt hat, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben ziemlich klar gemacht, aus einer wissenschaftlichen Perspektive oder aus einer rein gesundheitlich wissenschaftlich analysierten Perspektive gibt es Schwachstellen in diesem Diagramm. Und wie das jetzt gedeutet wird und wie die Leute darauf reagieren, ob das jetzt dann schlechter oder besser ist für sie, ist dann wirklich ziemlich individuell auf die generelle Ernährung zu sehen. Ne? Für den einen oder anderen mag es vielleicht tatsächlich auch gut sein. Zum Beispiel, wenn man sehr viele verarbeitete Lebensmittel jetzt gegessen hat, vorher eigentlich nur Burger oder irgendwelche fettigen Süßkram, Eiscreme, sowas. Und man steigt jetzt um auf größtenteils Gemüse und Fleisch, Ne? Ja. Also so dann halt gebraten oder
eat real food halt, ne? Oder sowas. Also wirklich, das haben sie schon umgesetzt.
Genau, ne? Ja. Ne? Dass man dann wirklich so umsetzt, das kann ich mir vorstellen, dass es dann tatsächlich für einige Leute auch irgendwie besser werden könnte. Das ist, deswegen kann man, ist es schön zu sehen, ne? Es ist so eine Balance. Irgendwie, man hat es nicht auf den Punkt getroffen, wollte man aber vielleicht auch nicht.
Genau. Aber es ist halt auch kein Revival der Evidenz für auf einmal nur noch Fleisch essen oder sowas. Ja. Ne?
Es gibt ja auch, wir hatten, glaube ich, auch mal in unserem Podcast Paleo, ne? Diese steinzeitartige Ernährung, wo man sagt, im Prinzip nur noch Sachen, die irgendwie in der Natur gewachsen sind, nur Real Food.
Ja, das passt da ziemlich
und
gut
das so, passt hier ziemlich rein.
Auch wenig Getreideprodukte und so weiter, ja.
Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Da dachte ich mir, naja, stimmt. Da gab es auch Kritik natürlich dran. Es gibt viele Leute, die das gut verfechten und da auch ja, so gesund mit leben, ne, wenn man das vernünftig macht. Genau, deswegen muss man da einfach ein bisschen genauer schauen, was mache ich gerade, was passt zu mir, wie viel esse ich sonst von was. Und wenn es halt insgesamt passt, dann passt es, ne?
Wir sind also vielleicht nicht ganz so kritisch wie die anderen Ernährungsgesellschaften mit dieser Pyramide.
Vielleicht nicht ganz so. Ich würde mich trotzdem nicht dran halten, das ist meine persönliche Meinung.
Ja.
Ne, das ist, dann muss jeder selber wissen. Ich finde es schwierig, wenn man diese Pyramide jetzt nimmt als Leitstern, der einen durch die nächsten Jahre führt. Ich glaube, dann kann es zu Problemen führen.
Wir können ja, wenn ihr Interesse habt, auch noch mal einfach das als Gegenstück in der Folge machen zu dem DGE-Ernährungskreis, dass wir das einfach mal auch mal aufdröseln. Was sagt denn eigentlich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung? Ne? Also
passt
schreibt
das,
uns.
Ja, passt das rein zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen sozusagen? Und vielleicht gibt es da ja auch irgendwo Schwachstellen oder Unschärfen. Ne? Oder neue Erkenntnisse, die nicht im Diagramm drin sind, solche Sachen.
Wie die dann kennen, ist ja eine Frage, aber.
Ja, na gut. Ja, also vielen Dank erstmal, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war eine sehr, ja, neue, relevante Folge. Etwas, was jetzt nicht so, sagen wir mal, Grundlagenforschung ist, was wir jetzt sonst so hier präsentieren, sondern ja, mal ein bisschen Zeitgeist mit reingebracht. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne Sternchen schenken oder Likes oder sowas auf dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, wo ihr uns hört. Ihr könnt euch uns gerne schreiben unter von-gesunde-interesse@gmx.de. Da erreicht ihr uns beide. Ihr erreicht Max unter Equilitestik. Das ist auch alles verlinkt unten in den Shownotes sozusagen. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder sagt, hä, das war jetzt ja irgendwie ein bisschen oberflächlich, würde eigentlich schon gern noch mal genau wissen, wie das einzuordnen ist, diese Pyramide, dann schreibt uns auch das gerne. Dann arbeiten wir das entweder in die nächsten Themen rein oder machen noch mal ein eigenes Thema auf, wenn es recht groß ist. Vielen lieben Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.